Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Ja, Jesus, auf dich wollen wir jetzt achten. Du willst uns beschenken mit deinem Wort. Du willst uns ermahnen und trösten. Du willst uns herausreißen aus unseren Ängsten und willst uns zu dir hinziehen. Lass das einfach in unseren Herzen zu, dass sie geöffnet sind für dich, für das, was du zeigen, was du schenken willst. Sei du mit deinem Heiligen Geist mitten unter uns. Öffne du das Wort, das wir jetzt hören, und lass es mich so weitersagen, wie es dir gefällt und wie es uns gut tut. Amen. Liebe Gemeinde, drehen Sie mal 25, 30 Jahre zurück im Geiste. Und dann wandern Sie ein paar 100 Kilometer nach Osten, nach Osteuropa, in die Sowjetunion damals. Heute gibt es sie ja nicht mehr. Vor Gorbatschows Perestroika war die Situation der Christen in der Sowjetunion äußerst schwierig und gefährlich. Überall mussten Christen dort mit ihrer Verhaftung und Einweisung in ein Straflager rechnen, wenn sie öffentlich tätig wurden, wenn sie Bibeln verkauften, verteilten oder Traktate oder Missionsveranstaltungen auf Straßen oder Plätzen. Ich möchte Ihnen von einer Begebenheit an einem solchen Straf- und Arbeitslager erzählen. Es waren zwei Männer, ein Vater und ein Sohn. Im Lager nannte man diese beiden nur die Gläubigen. In ihrem Wesen waren sie eher still, eher gesammelt, geradlinig, hilfsbereit. So kannte man sie. Man konnte sich darauf verlassen, wenn sie etwas sagten, das galt, das stand. Wenn sie etwas beschlossen hatten, dann blieben sie dabei. Und in diesem Straflager, in das man sie eingesperrt hatte, haben sie schon recht bald etwas beschlossen, zu dem sie dann auch standen. Nämlich, dass am Sonntag nicht gearbeitet wird. Und so hielten sie es dann auch in diesem Straflager. Am Sonntag wird nicht gearbeitet. Sie waren ihres Weges gewiss. Es versteht sich von selbst, dass die russische, sowjetische Lagerleitung in dieser Sache ganz anderer Meinung war. Aber das konnte die beiden keineswegs berühren oder umstimmen. Wenn Gott als höchste Instanz, als der Herrscher, als der Schöpfer dieser Welt, als der, der stärker ist als alles, was in dieser Welt existiert, geboten hatte, du sollst den Feiertag heiligen, dann kann doch nicht irgend so ein kleiner Lagerkommandant das Gegenteil wollen. Was Gott geboten hatte, das galt. Und damit genug. Ausschluss, basta. Ja, und für die Wachmannschaft gab es nun Grund genug, dazwischen zu fahren, weil der Hauptmann es so wollte. Der Hauptmann war der mächtige Mann in diesem Straflager. Und so kam, was kommen musste. An einem Morgen werden die beiden Männer an das Lagertor geführt. Das ganze Lager musste stramm stehen, Parade stehen. Alle standen am Zaun. Ja, und dann öffnen Soldaten die Tore. Draußen riecht alles nach Freiheit. Die Steppe, die Tundra, die Weite. Aber im Hintergrund hörte man die Hunde bellen. Und während die zwei da hinausgehen, weiß jedermann, was da kommt jetzt. Des Lagerleiters Spezialvergnügen. Mit Hunden Menschen zu Tode hetzen. Wir, die wir damals nicht dabei waren, fragen uns, was passiert da eigentlich? Was ist da eigentlich los? Worum geht es da? Da sind zwei Menschen, die man hinrichten will, weil sie am Heiligen Sonntag nicht arbeiten wollen. Liebe Zeit, wo sind wir denn? Ich muss doch auch am Sonntag arbeiten, könnte ich sagen. Oder mancher aus ihren Reihen muss auch sonntags arbeiten. Männer, die lieber sterben, als Gottes Ordnung zu brechen? Ist das denn die Sache wert? Wegen einem Sonntag, Liebezeit? Ist das denn ein, zwei Menschenleben wert? Darf man wirklich so weit gehen? Inzwischen sind die Männer schon ein Stück weit gelaufen und ihre leisen Stimmen hört man nicht mehr. Zu laut ist das Gejaule der Bluthunde, die der Hauptmann selbst heranführt. Das sind seine Hunde. Das ist seine Macht. Das ist sein Triumph. Das ist seine Stärke. Und auf diesem Weg hat er noch immer gesiegt. Und nicht wahr? Wie kann man nur so doof sein, das Gottesrecht vor das Lagerrecht stellen? Wie kann man nur das Gotteswort vor das Hauptmannswort stellen? Wer sowas macht, hat doch schon immer verloren. Man muss doch ein bisschen flexibel sein. Damals im Lager und heute auch sonst in der Welt, wo Terror, Willkür, Diktatur und Geld regieren zu ihrem Selbstzweck. Wo es darauf ankommt, was unterm Strich dabei rauskommt. Ob die Kasse stimmt, wie der Börsenkurs ist. Liebe Zeit, da kann man doch auf den Sonntag nicht Rücksicht nehmen. Verstört warten die Gefangenen am Zaun auf das, was wohl unvermeidlich geschehen wird. Denn nur einer kann siegen. Nur einer ist stärker und hat das Sagen. Und man muss im Leben wissen, was man tut, wenn man sich dem einen in den Weg stellt. Und dann lässt der Hauptmann die Hunde los. Die Menschen am Zaun stöhnen auf. Auch die beiden Gläubigen haben gehört, was jetzt kommt. Sie bleiben stehen. Sie nehmen ihre Mützen ab. Sie falten ihre Hände. Und dann singen sie noch einmal ein Lied. Noch einmal wollen sie auf Jesus setzen, bevor sie sterben. Noch einmal wollen sie gläubig sein, bevor das Unrecht gewinnt. Hinter dem Stacheldraht drehen manche sich weg. Sie wollen das Ende nicht mehr miterleben. Die Lektion war ja auch so schon hart und deutlich genug. Man muss im Leben eben vernünftig sein. Man muss auch wissen, wie weit man gehen kann. Man muss wissen, worauf man hoffen kann und worauf man eben nicht hoffen kann. Und aller Glaube in Ehren, aber man kann nicht ein gläubiges Luftschloss bauen und gegen alle Realitäten des Lebens angehen. Im Leben zu stehen, heißt, auf dem Boden zu bleiben. Da heißt es, mit den Wölfen heulen, flexibel sein, sich anpassen. Man muss eben in die Welt passen. Das ist der Punkt, oder? Liebe Gemeinde, ich weiß nicht, ob Sie das spüren. Diese Fragen sind nicht nur die Fragen von damals. Es geht weder um irgendwelche sowjetischen Straflager, noch geht es um den Heiligen Sonntag. Es geht hier um brandheiße Fragen von heute. Und unser Predigttext spricht da mitten hinein. Er steht im Hebräerbrief, Kapitel 13, die Verse 12 bis 14. Da heißt es, darum hat auch Jesus, damit er das Volk heilige durch sein eigenes Blut, gelitten draußen vor dem Tor. So lasst uns nun zu ihm hinausgehen aus dem Lager und seine Schmach tragen. Denn wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Ich habe die Predigt unter das Thema gestellt, Leben als Christ. Leben als Christ, und das möchte ich in drei Abschnitten erläutern. Erstens, als Christ kann leben, wer Jesus recht sieht. Als Christ kann leben, wer Jesus recht sieht. Zweitens, als Christ kann leben, wer mit Jesus geht. Und drittens, als Christ kann leben, wer zielbewusst lebt. Es war damals die Zeit der ersten Bedrängnisse und Christenverfolgungen, in die unser Text aus dem Hebräerbrief hineinspricht. Die Zeit kurz vor der Zerstörung des großen Tempels in Jerusalem durch die Römer, wenige Jahre vor dem Jahr 70 nach Christus, eben in dem das Ganze geschah, in dem der Tempel zerstört wurde. Einigen Christen im Mittelmeerraum geht langsam die Puste aus, schon nach 35 Jahren. Die Sachen mit Jesus waren ja gerade erst 35 Jahre zurück. Unser Brief schreibt zwischen den Zeilen davon. Ihnen wanken die Knie, heißt es da im Abschnitt vorher. Sie kommen nicht zur Ruhe, sie verlieren den Halt. Sie werden unsicher und scheu. Und ihr Gottvertrauen bekommt Risse und Sprünge. Wo man hinschaut, werden die Gemeinden kleiner. Kaum ein Zeugnis mehr, das Mut macht. Dafür umso mehr Klagen und Bejammern der Lage. Es hat allerdings auch Schweres gegeben. Gewalt, Verhaftungen, Enteignungen sogar. Menschen mussten sterben, Christen wurden umgebracht. Und bei all den Bedrängnissen, die sich auch noch so sehr in die Länge ziehen, ist die Stimmung abgesunken. So hatte man sich das Leben als Christ anfangs nicht vorgestellt. Das war doch eigentlich so toll gewesen, mit diesem Jesus da zu leben, mit diesem Jesus zu gehen, zu erleben, wie dann Wunder geschahen, wie Dinge passiert sind, die man vorher nie erwartet hätte, wie Menschen heil geworden sind. Es ist doch eigentlich schön, mit Jesus zu leben. Und jetzt das? Darauf war man nicht gefasst gewesen. Dass Christsein so viel kostet, auch Menschenleben. Und so fragten sich dann einige, wenn das stimmt, was Christen glauben, dass Christus auferstanden ist und zur Rechten Gottes sitzt, müsste man das nicht allmählich mal so richtig spüren? Diese Macht, die da entgegenströmt, müsste das die Welt nicht mal so richtig aus den Angeln heben? Wenn das stimmt, was Christen glauben, dass Christus vom Himmel wiederkommt, müsste er dann nicht so allmählich kommen? Wäre es dann nicht mal Zeit, so nach 2000 Jahren, damals waren es ja nur 35 Jahre, wenn Christsein etwas anders ist als Gebote halten und Regeln beachten, müsste man das nicht mal allmählich sehen? Die Herrlichkeit, das Paradies. Wie geht denn eigentlich das Leben als Christ? Wie ist das möglich, als Christ zu leben unter diesen Verhältnissen? Darauf antwortet unser Predigttext: Als Christ kann leben, wer Jesus recht sieht. Der Hebräerbrief zeichnet nun seinen Lesern ein ganz eindrückliches Bild. Ein Bild, das vielen Christen damals gut bekannt war. Das Bild vom Tempel, der ja damals noch stand. Vom Opfern und von der Versöhnung mit Gott. Einmal im Jahr am großen Versöhnungstag, am Yom Kippur, ist der hohe Priester in das Allerheiligste hineingegangen, in den Tempel hineingegangen. Einmal im Jahr durfte er das. Aber bevor er das tat, ging er in den engsten Vorhof des Tempels, wo der große Brandopferaltar stand. Da bringt man einen Stier vor den Altar des Herrn, der dort geopfert wird. Man schneidet ihm die Halsschlagader auf und lässt das Blut in eine Schale laufen. Und dann wird dieses Blut hineingetragen in das Allerheiligste von dem hohen Priester. Und mit diesem Blut wird die Lade des Bundes besprengt. Dann fließt das Blut vor Gott und dann wird gesühnt vor Gott, damit Vergebung sei und Friede. Das kennt ihr doch, sagt der Hebräerbrief. Ihr kennt doch diese Praxis. Der Tempel steht doch noch, ist doch alles noch in Ordnung. Was aber geschieht mit dem Kadaver? Was geschieht mit dem Stier, mit dem toten Stier? Wenn der hohe Priester das Blut von den Tieren ins Heiligtum gebracht hat, um die Schuld des Volkes zu sühnen, dann werden die Kadaver derselben Tiere außerhalb des Lagers, außerhalb der Stadt, verbrannt. Außerhalb der Stadt, vor den Toren. Vor den Toren hat man Jesus gekreuzigt. So hat Jesus gelitten. Draußen vor dem Tor, wo man den Abfall vernichtet. Der Ort, den man Golgatha nannte, Schädelstätte, lag oberhalb des Hinnomtales. Das Hinnomtal, frei übersetzt, heißt Hölle. Es ist ein Ort gewesen, an dem man in heidnischer Zeit Kinderopfer dargebracht hatte und an dem man später den Müll entsorgt hat, den Abfall entsorgt hat, wo man Verbrecher hinrichtet. Dort ist Jesus am Kreuz verblutet, damit er das Volk heilige durch sein eigenes Blut, heißt es hier im Predigttext. Kein Heldentod war das, kein Glanz über dem Ende, kein Ehrensalut und keine Fahnen am Mast, sondern Kadaververnichtung in der Hölle. So weit ist Jesus gegangen, damit er bestimmt auch noch mich und bestimmt auch noch dich da rausbringt aus dieser Hölle, aus der Hölle unseres Lebens. Ich weiß nicht, wie deine Hölle aussieht. Ich weiß nicht, was bei dir los ist in deinem Leben, wo du deine Sorgen, deine Probleme hast. wo die Berge sich häufen in deinem Leben, in der Familie, mit Geld, mit Beruf, ich weiß es nicht, du weißt es selber, dein Herz ist voll. Aber da will er dich rausbringen. Das ist der Grund, warum er da damals in der Hölle draufgegangen ist. Das war die unterste Stufe menschlicher Erniedrigung. Damit es keinen Platz auf der Welt gibt, von dem er nicht erretten kann. Keine Müllkippe menschlicher Schuld und Schande, von der er Menschen nicht herausholen kann. Er hat alles getragen und sich drunter gelegt, hat auf sich rumtrampeln lassen. Er hat alles Grauen erfahren, alle Krankheit und Verlogenheit und Verbogenheit an sich genommen. Er hat jede Verlassenheit einer Todesnacht selbst durchlitten und damit auch schon für mich und für dich durchlitten. Die Todesnächte, die du durchstehen musst, in deinen Gedanken, in deinem Herzen, wo auch immer, vielleicht sogar in Wirklichkeit, die hat er schon durchlitten. Da weiß er schon, wie das läuft, wie das funktioniert. Der Sieger von der Schädelstätte, der Sieger von Golgatha ist stärker als die Hölle, stärker als der Tod, stärker als alle Sünde. Haben wir nun Jesus recht sehen gelernt, so wie er ist, als der, der da vor den Toren der Stadt verblutet ist, für meine, für deine Schuld? So dürfen wir nun das Zweite wissen. Als Christ kann leben, wer mit Jesus geht. Als Christ kann leben, wer mit Jesus geht. Haben die Menschen also Jesus verfolgt? Vielleicht geht es uns irgendwann mal nicht besser. Im Moment Verfolgung kein Thema für uns. Wer weiß? Und weit muss man dafür auch nicht fahren, auch heute nicht. Vielleicht ein bisschen weiter als noch vor 25, 30 Jahren. Aber da gibt es auch noch diese Länder wie Nordkorea, diese arabischen Länder. Da gibt es auch noch Länder wie die Malediven, wo sich Deutsche ihre Bäuche braun braten lassen. Aber dieses Land gehört zu den Ländern, in denen die Christen am schärfsten verfolgt werden, in denen sie keine Bibel verteilen dürfen oder verkaufen dürfen oder Traktate verteilen oder eine öffentliche Missionsveranstaltung abhalten. Dann sitzen sie ganz schnell im Knast. Vielleicht macht man das irgendwann mit uns auch in Deutschland, wer weiß. Oder mit den Worten unseres Textes, hat er außerhalb des Lagers, außerhalb der Stadt gelitten, so lasst uns auch hinausgehen zu ihm und seine Schmach mittragen. Nicht meine Schmach tragen, nicht das tragen, was ich zu tragen habe, sondern seine Schmach tragen. Meine Schmach, die trägt er. Die hat er ans Kreuz getragen. Dafür hat er bezahlt. Dafür ist er gestorben. Seine Schmach in Form von Schande, Spott und Hohn. In Form von Ablehnung und Auflehnung. In Form von Isolierung, Kälte und bösem Geschwätz. Ich weiß nicht, was es dich schon gekostet hat, mit Jesus zu leben. Das alles ist nicht angenehm, wird auch bestimmt von keinem von uns ersehnt. Thomas hat es am Anfang schon gesagt, was da möglich ist, wenn jemand zum Glauben kommt und der Ehepartner sagt, Mensch, du, dass du da jeden Sonntagmorgen nicht da bist, das gefällt mir eigentlich gar nicht. Und was ist mit Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Hauskreis, was weiß ich, bist du auch abends nicht da? Und mitkommen zu dem blöden Jesus, nee, keinen Bock. Da fängt's an. Das sind so die Dinge, wo wir dann ins Rotieren kommen. Aber wenn du sagst, du bist Christ, wenn du sagst, du hast neues Leben durch Jesus, wenn du sagst, du kennst ihn, dann wundere dich nicht und dann schäme dich nicht. Es kommt dann manchmal leicht ein Gegenwind auf. Vielleicht etwas seltener hier in Deutschland, aber manchmal wird dennoch daraus ein eisiger Sturm. Es kostet für manchen jungen Menschen etwas, zum Gottesdienst zu gehen, wenn etwa der Sportverein ruft. Manches geht dann einfach nicht. Manche Sportarten lassen sich nie machen, wenn man in den Gottesdienst gehen will. Oder wenn die Nachbarschaft lächelt. Jesus zu sagen, wenn kein Mensch das wagt. Ja, ich bin gläubig, das kann man noch sagen. Da sagt der Nachbar auch, ich bin gläubig. Ich glaube auch an irgendetwas, an ein höheres Wesen oder was auch immer. Aber zu sagen, Jesus ist mein Herr, Mit dem lebe ich. Der gibt mir Nahrung. Bei dem bekomme ich alles, was ich brauche. Der ist stärker als alles, was mich belasten und bedrücken kann. Und wenn du willst, kannst du ihn kennenlernen. Dann will ich ihn dir zeigen. Das zu wagen, kostet mehr. Aber ist es er nicht wert, dieser Herr? Hat er irgendetwas Böses getan, dass wir ein Recht hätten, uns seiner zu schämen? Man könnte jetzt eine Menge Dinge aufzählen, eine Menge Situationen aufzählen, in denen Menschen in Bedrängung und Bedrückung kommen, wenn sie diesen Glauben konkret leben. Das meint wohl der Hebräerbrief. Gewiss ist der Weg Jesu nicht beifallsumrauscht. Gewiss ist er weder die Prachtstraße noch die Traumstraße der Welt. Gewiss sind auf dieser Straße die Wegweiser oft schlecht zu lesen, verwittert oder schief. Schauen Sie mich an als Pfarrer. Aber was soll's? Nicht die Randfiguren sind wichtig. Nicht die, die irgendwas erzählen von Jesus. Nicht der Straßenbelag zählt, sondern dass wir uns auf den Weg machen, dass wir unser wohlbehütetes, sicheres Lager verlassen, unsere Kuschelecke verlassen, dass wir uns auf den Weg machen, auf dem es keine menschlichen Sicherheiten gibt. Keine Annehmlichkeiten, keine sensationellen Erfolge, sondern oft Entbehrungen und Schmach, wie unser Text sagt. Aber auf diesem Weg treffen wir ihn. Auf diesem Weg treffen wir ihn hundertprozentig. Auf diesem Weg kommen wir mit ihm zusammen. Jesus, ihm begegnen wir nur vor unserem Lager, nicht in unserer Kuschelecke, vor unserem Lager, draußen, wo die Menschen sind. Die Menschen, die wir noch nicht kennen. Die Menschen, die fern von uns sind und auch fern von den Christen. Wir verlassen dann zwar Sicherungen des Lebens, finden dafür aber Geborgenheit bei ihm, bei Jesus. Und am Ende dieses Weges tut sich für uns dann auch das Dritte auf, was uns verheißen ist. Als Christ kann leben, wer zielbewusst lebt. Als Christ kann leben, wer zielbewusst lebt. Und so heißt es in unserem Predigtext auch, lasst uns hinausgehen aus dem Lager, wie er und seine Schmach tragen. Denn wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Was suchen wir hier eigentlich in dieser Welt? Ansehen, einen tollen Job, einen Haufen Geld, einen Haufen Freunde und dann vielleicht am Ende, na, wenn dann Jesus auch noch ist und das Paradies, toll. Wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir, sagt unser Predigtext. Keine Angst, jetzt folgt nicht der Gang zum Grab, wie bei unseren Beerdigungen. Nein, auf unserem Weg folgt dann eigentlich erst das Allerschönste auf unserem Weg durchs Leben, nämlich die Gottesstadt, die uns in der Johannes-Offenbarung verheißen ist. Eine Stadt, die wir uns gar nicht vorstellen können, die man sich nur als Bild vor Augen malen kann. Eine perfekte Stadt, eine Stadt, die toll ist, weil Jesus in ihr der Herr ist, weil wir ganz nah bei Jesus sind, weil es keine Distanz mehr gibt zwischen uns und ihm. Die wartet auf uns, die kommt uns entgegen. Die Heimat im Himmel, beim Vater, bei Gott. Das ist der Grund, der uns in allem, was auf uns zukommt, tröstet. Das ist der Grund unseres Lebens und der Sinn, der Ziel und der Angelpunkt unseres Lebens. Es muss doch gar nicht sein, dass alles Glück der Welt schon hier und jetzt zu mir kommt. Und wenn du Glück erlebst, dann danke Gott, preise ihn und sage, danke Herr, dass du mir das geschenkt hast. Wofür darf ich es hergeben? Wofür darf ich es investieren? Wer braucht das? Das Allerschönste kommt doch erst noch. Darum konnten auch die beiden Gläubigen in der Sowjetunion damals festbleiben. Darum konnten sie in Ehrfurcht und Vertrauen ihre Mützen damals abnehmen, obwohl die Hunde schon gebellt haben, und den Tod erwarten. Mensch, das Schönste kommt doch jetzt erst. Ihr Lied singen gegen das Gebell der Hunde, ihr Lob gegen das Grauen vor Augen. Das waren Waffen genug. Wer weiß, wo er herkommt, der kann glauben. Wer weiß, wer er ist, der kann leben. Und wer weiß, wo er hingeht, der kann auch sterben. Der kann sterben. Nicht einfach, muss sterben. Jeder muss sterben, aber der kann sterben. Der kann das wirklich, der kann das ganz bewusst, der kann sagen, ich gehe zu Jesus. Wer weiß, wo er im Leben und im Sterben daheim ist, geht die Zukunft mit Zuversicht an. Übrigens sind unsere beiden russischen Christen damals an diesem Tag nicht gestorben. Der Bericht endet so. Kurz vor den beiden bleiben die Hunde stehen, ohne erkennbaren Grund. Sie winseln verwirrt, kriechen schließlich auf dem Bauch an sie heran und lecken den Männern freundschaftlich die Schuhe. Die Gefangenen stehen hinter dem Zaun. Viele bekreuzigen sich. Und dann pfeift der Hauptmann die Hunde zurück und ist von einem tiefen Erschrecken gezeichnet, das über ihn gekommen ist. Wir aber dürfen nun getrost aufbrechen. Los, rausgehen. Rausgehen aus unserem Lager. Rausgehen aus unserer Kuschelecke. Ich sage jetzt auch mal, rausgehen aus unserer Waldkirche. Nachher geht's weiter. Nachher geht's richtig los. Morgen geht's richtig los, wo wir in dieser Welt sind, in dieser Welt leben und in dieser Welt Jesus leben dürfen. Jesus verkündigen dürfen, mit Jesus in den Alltag gehen dürfen und anderen davon erzählen. Denn das Allerschönste, das kommt ja erst noch. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.